Herr Franke, wenn Trump jetzt ganz offensiv vor Amtsantritt diese 5% vom BIP für Verteidigungsausgaben fordert, können Sie dem etwas Positives abgewinnen?
Ich kann dem viel Positives abgewinnen und zum Teil freue ich mich über die Schnappatmung, die seine ganz normale Strategie regelmäßig bei uns verursacht. Was er immer macht, ist das Ziel höher zu hängen, um noch bessere Ausgangspositionen für die Verhandlungen zu bekommen. Und wir, die Medien, fallen auch immer wieder drauf rein und empören sich dann. Am Ende des Tages will Trump, dass wir Europäer mehr für unsere Verteidigung ausgeben und dass das keine unverschämte Forderung ist und in aktuellen Zeiten auch dringend notwendig ist, sollte allen klar sein. Und dass wir vielleicht diesen Impetus, diesen Druck aus den USA brauchen, zeigen die Debatten der letzten Monate, wo wir es immer noch nicht geschafft haben, uns langfristig auf die 2% zu einigen. Und wo, glaube ich, noch viel im Argen liegt.
Wenn wir diese Schnappatmung, von der Sie da gesprochen haben, jetzt mal beiseite lassen, uns alle beruhigen, wie viel Prozent, wie viel Geld ist realistisch? Was können wir uns leisten in Deutschland für die Verteidigung?
Also, wir bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagen ja immer, diese Prozentziele sind ganz schön für die mediale Berichterstattung. Am Ende geht es um Fähigkeiten. Wir haben der NATO gewisse Fähigkeiten gemeldet. Wir haben gewisse Fähigkeiten versprochen. Diese müssen wir jetzt auch liefern. Wie viel das kostet, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Kriegen wir es endlich hin, die Verteidigungsindustrie in Europa etwas zu defragmentieren, Synergieeffekte zu nutzen? Dann wird es billiger. Können wir das Beschaffungswesen, das schon deutlich besser geworden ist, weiter reformieren, auf Effizienzen zu steigern? Also gar nicht so sehr an Geld festmachen, sondern an Fähigkeiten ist unsere erste Empfehlung, dass das in jedem Fall, egal wie billig wir in Zukunft einkaufen, aber deutlich über 2% sind, ist klar. Ob es jetzt wirklich 5% sein müssen und sein sollen, das war gerade zu den Zeiten des Kalten Kriegs, der Hochphase, das, was wir gerade so geschafft haben, das glaube ich nun nicht. Aber mehr als 2 und unter 4 ist, glaube ich, eine ganz gute Richtschnur.
Also nehmen wir mal 3% des BIP in Deutschland für Verteidigungsausgaben und wir schaffen die Fähigkeiten, dass wir uns besser aufstellen für gemeinsame Rüstungseinkäufe, Rüstungsproduktionen, was Sie ja gerade eben angedeutet haben. Können wir dann Russland Paroli bieten?
Ja, natürlich können wir das. Und das müssen wir auch. Wir sind aktuell, sollten die Vereinigten Staaten sich zurückziehen, beinahe schutzlos. Und das kann es doch eigentlich nicht sein. Am Ende des Tages tun wir all das, was gerade gefordert wird, wirklich für uns selbst, müssen es für uns selbst tun. Und nicht für die Amerikaner oder für Trump.
Ein Faktor der Sicherheitspolitik ist der Umgang mit der atomaren Drohung Russlands. Putin schafft es da immer wieder, diese Sorge vor einem Einsatz von Atomwaffen am Kochen zu halten. Die Forschungsdirektorin der NATO-Militärakademie Florence Gaub hat dazu sinngemäß gesagt, die geschürte Angst vor den Waffen mache die eigentliche Bedrohung aus, nicht der tatsächliche Einsatz von Atomwaffen. Hat sie damit recht?
Sie hat vollkommen recht. Frau Gaub hat immer wieder diesen Punkt gemacht, den wir auch genauso sehen. Putin sagt immer dann das Wort Nuklearwaffe, wenn es auf dem Schlachtfeld schlecht läuft oder er uns kurzfristig politisch unter Druck setzen muss. Interessanterweise funktioniert diese Strategie am allerbesten in Deutschland. Hier ist über Jahrzehnte diese Furcht von der nuklearen Eskalation geschürt worden. Es gibt die eine oder andere Partei, die ihr ganzes Wesen mal darauf aufgebaut hatte. Und das kriegt man aus den Köpfen ganz schwer raus. Und Putin weiß das. Der hat lange in Deutschland gelebt. Der weiß, auch hier wieder dieses Wort Schnappatmung, wenn er irgendwas mit Nuklear am Anfang sagt, dann gehen bei uns erstmal wieder alle Alarmglocken an. Und wir sind völlig abgelenkt von dem, was eigentlich sonst passiert.
Lassen Sie uns noch über Sicherheitspolitik reden, die nichts mit klassischen Waffen zu tun hat. Dazu gehören Desinformation, KI-gestützte Bot-Angriffe auf unsere Demokratien, Wahlmanipulation könnte uns jetzt drohen vor dem 23. Februar der vorgezogenen Bundestagswahl und auch populistische Aufwiegelei aus dem Ausland. All das ist Realität. Ihre Einschätzung, kriegen wir das als starke Demokratie hin, uns dagegen zu wehren?
Als starke Demokratie ja. In unserer aktuellen Verfassung sind wir auch hier wieder an vielen Stellen weiterhin verwundbar. Und das kommt natürlich zu einer ganzen Reihe an anderen Verwundbarkeiten hinzu. Abhängigkeiten, die ausgenutzt werden, sei es von Märkten in China oder Technologien aus den USA. Auch an der Stelle hat Europa und insbesondere Deutschland, glaube ich, noch großen Aufholbedarf. Dass es aber auch hier wieder Mutmachergeschichten gibt, ist, glaube ich, auch klar, wenn wir uns anschauen, dass in Rumänien die Präsidentenwahlen wiederholt werden, weil der oberste Gerichtshof gesagt hat, da ging es nicht mit rechten Dingen zu und die Beeinflussung von außen war so stark, dass das Ergebnis nicht repräsentativ ist, zeigt doch, dass man es als Land schaffen kann, solche Wahlen sauber durchzuführen und dann aber auch so ehrlich zu sein, wenn das nicht geklappt hat, sie nochmal durchzuführen.